بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der kam nicht plötzlich. Der kam nicht plötzlich aus dem heiteren Nichts und keiner hat damit gerechnet und keiner wusste, dass was ein Prophet ist und keiner wusste, von wo er kommen wird. Nein, 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 so war die Sache nicht. Sie wussten, dass ein Prophet namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Sie wussten, dass ein Prophet kommen wird. Sie wussten, wie er heißt. Sie wussten, von wem er abstammen wird. Das heißt, sie wussten, dass er von Ibrahim a.s. abstammt. Sie wussten, dass er dass er aus Makkah kommen wird. Sie wussten, dass er von Makkah nach Medina auswandern wird. Sie wussten, wie er teilweise aussieht, wie sie erkennen konnten. Sie wussten, dass er keine Spenden akzeptieren wird. Dass er nur Geschenke annehmen wird, aber keine Spenden. Sie wussten, dass er ein Siegel des Prophetentums zwischen seinen Schultern auf seinem Rücken hat, an dem sie erkennen können. Sie wussten, dass er, sallallahu alaihi wasallam, in welcher Zeit er erscheinen wird, sogar. Das heißt, er kam nicht plötzlich, sondern sie alle wussten, die Gelehrten von den Juden, den Christen, sie wussten, bald muss jemand erscheinen, der dieses Siegel des Prophetentums verkörpert. Und das ist Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Und beim letzten Mal haben wir die Texte vorgelesen aus der Bibel und auch aus anderen Büchern, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist. Und heute wollen wir uns beschäftigen erst einmal damit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist von den Gelehrten damals selbst, den Menschen damals selbst. Und eine der berühmten Erzählungen ist von Salman al-Farisi radiallahu anhu. Farisi heißt Perser. Ja? Und dieser Mann, radiallahu anhu, bevor er Muslim war, hatte er zu tun mit einem christlichen Mönch. Und dieser christliche Mönch, der war am Sterben. Und als er am Sterben war, ist Salman zu ihm gegangen und hat ihn um Rat gefragt. Weil dieser christliche Mönch ist ein Gelehrter. Und der hat Wissen. Und der hat ein Buch von Allah. Auch wenn es teilweise fälsch ist, aber ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und er hat Wissen, was andere Leute nicht gehabt haben. Deswegen hat er ihn gefragt, was soll ich tun, wenn du gestorben bist? An wen soll ich mich wenden? Dann sagte der Mensch zu ihm, guck mal, es gibt heutzutage niemanden mehr, der dem folgt, dem ich folge. Es steht nicht genau geschrieben, ob dieser Mensch war ein Muwahhid, das heißt, war ein Anhänger von Isa a.s., wie er wirklich sein muss, das heißt, dass er ein Muslim war im eigentlichen Sinne und dass er nur auf einen Propheten gewartet hat, oder war er tatsächlich ein Christ in dem Sinne, wie wir es heutzutage verstehen. Aber er sagt, es gibt heutzutage niemanden mehr, der das folgt, dem folgt, dem ich auch folge. Also das impliziert irgendwie, dass er schon glaubt an einen Propheten, der kommen wird, und dass er eben nicht nur an die verfälschte Botschaft glaubt, wie die Christen es heutzutage tun. Dann sagte er, aber jetzt ist eine Zeit eingetroffen, es ist jetzt eine Epoche, in der ein Prophet wiederkommen wird. Deswegen habe ich gesagt, die wussten, dass ein Prophet kommen wird. Und dann sagte er, dieser Prophet wird auswandern. Und er wird auswandern nach Medina. Er hat zwar nicht das Wort Medina verwendet, aber er hat gesagt, er wird in eine Lava-Gegend auswandern. Und jeder von uns weiß, dass Medina ist eine Vulkangegend. Ja? Das heißt also, selbst heutzutage, wenn du im Flugzeug ankommst, in Medina ankommst, das ist unglaublich, da siehst du eine Gegend, die ist schwarz, schwärzer als die Nacht. Kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist nur ein Teil dessen, was eigentlich da ist, an Lavagestein. Weil das andere ist schon bebaut. Die Stadt ist riesig gewachsen. Ja? Das ist nur die Stadt ist schon längst über ihre Zonen herausgewachsen, wie es zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Und wie die anderen Städte auch, Makkah und Jeddah und weiß ich was. Auf jeden Fall sagte er, wird nach Medina auswandern. Er wird nach Medina zu einer fruchtbaren Gegend. Und Medina ist eine fruchtbare Gegend, zweifellos. Und dann sagt er, Und er wird Anzeichen haben, das heißt Anzeichen haben, an denen du ihn erkennen wirst. Die werden dir niemals verborgen bleiben. Zwischen seinen Schultern befindet sich das Siegel des Prophetentums. Er nimmt Geschenke an, aber er nimmt keine Spenden an. Und dann sagt er, wenn du die Möglichkeit bekommst, zu ihm hinzugehen, dann mach es. Wenn du die Möglichkeit bekommst, nach Medina zu gehen und ihm zu folgen, dann mach es. Und er hat es dann gemacht, radiallahu anhu, ist nach Medina gegangen, hat ihn sozusagen geprüft, er wollte diese Zeichen sehen. Er wollte das Siegel des Prophetentums sehen und so weiter. Und der Prophet hat diese Prüfung bestanden und er hat, radiallahu anhu, den Islam angenommen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ebenso ein weiterer Beweis dafür, dass die Leute genau wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt und kommen wird. Und das mag ich betonen, liebe Geschwister, damit wir uns bewusst sind, es ist nicht so, wie viele Juden Christen das heutzutage eben denken. Viele Juden Christen heutzutage, wenn du ihnen sagst, es gab einen Propheten, der heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der war ein Gesandter Allahs und du musst an ihn glauben und so weiter und so fort, dann sagen sie, aber woher soll ich denn wissen, dass er wirklich ein Prophet war? Ich weiß gar nichts über ihn und so. Wir müssen wissen, dass eben die Christen früher haben viel mehr Wissen gehabt als die Christen heutzutage. Sie haben viel gefälscht, viel verfälscht. Ja, könnte ich noch erlesen, was wir letztes Mal vorgelesen haben, aus dem Buch Ajab al-Sahih, dem Imam Badr al-Din al-Masih, wo der Autor sagt, rahimahullah, dass er zwei Ausgaben von den Psalmen von Dawud a.s. gesehen hat. In den einen steht der Name von Muhammad noch drin und im anderen stand er nicht mehr drin. Ja. Also das heißt, das war also noch im 8. Jahrhundert Hijri, ja. also vor ungefähr 600 Jahren, ja. Gut 600 Jahren. Möge Allah mit ihnen und unseren Gelehrten zufrieden sein, die uns diese wertvollen Informationen übermittelt haben. Die Juden, liebe Geschwister, sie waren in Medina. Warum? Weil sie auf den Propheten gewartet haben. Das war der Grund. Sie wurden vertrieben von den Christen aus Jerusalem. Und wo sind sie hingegangen? Sie haben gesagt, gehen wir nach Medina, nach Yathrib damals, weil da wird er hinkommen. Und was werden wir dann machen? Ja, wenn er kommt, dann werden wir uns mit ihm zusammentun und dann werden wir die Welt erobern. Ja, das ist die Vorstellung der Kinder Israels gewesen damals und auch heute noch, nur eben, dass sie unseren Propheten verpasst haben. Sie sagen, zwischen den Juden und den Mushrikin gab es Kämpfe manchmal. Zwischen Juden in Medina und den Mushrik in Mekka, ja, gab es manchmal Kämpfe. Manchmal haben die gewonnen, manchmal haben die gewonnen. So. Und dazu hört euch folgende Erzählung an. Manche der Ansar haben folgendes gesagt. Manche Sahaba von Ansar haben folgendes gesagt. Was uns dazu gebracht hat, Muslime zu werden, natürlich, das war die Barmherzigkeit Allahs. Aber nicht nur, sie sagen nicht nur die Barmherzigkeit Allahs, sondern hiernach auch, dass wir einige Juden folgendes haben sagen hören. Und die Ansar, das sind ja die Mushrikin gewesen von Mekka, von Medina. Und sie haben ein Haus an Haus gewohnt mit den Juden zusammen, Medina. Ja. Und sie sagen folgendes: Wir waren Mushrik. Wir waren Mushrik, Götzendiener. Und die Juden waren ein Volk der Schrift, Ahlu Kitab. Und sie hatten Wissen, das wir nicht gehabt haben. Und wir haben sie immer folgendes sagen hören. Die Ansar haben gesagt, zwischen uns und ihnen gab es immer wieder Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, Kriege. Und wenn wir dann von ihnen etwas, wenn wir dann ihnen Schaden zugefügt haben, das heißt, wenn wir mal gewonnen haben, dann haben sie immer gesagt, wehe euch, bald wird der Prophet kommen und dann werden wir euch bekämpfen. Ja, das sagen die Ansar radiallahu anhu. Sie sagen, das war ein Grund dafür, für uns den Islam anzunehmen. Weil sie haben uns sozusagen schon darauf vorbereitet, dass dieser Mensch Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Ja? Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verewigt. Allah sagt im Koran in der Ayah Surah Al-Baqarah, وَلَمَّ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, und als zu ihnen ein Buch von Allah kam, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über die Ungläubigen angerufen. Was heißt das? Sie haben Dua gemacht. Sie haben Dua gemacht, oh Allah, wir bitten dich, schicke uns endlich diesen Propheten, damit wir gegen diese Götzendiener, diese Mushrikin, kämpfen. Ja? Und Allah sagt, das hat er im Koran, genauso hat es Allah im Koran erwähnt. Und dann sagt Allah, als dann zu ihnen das kam, was sie gewusst haben, was sie gekannt haben, haben sie es geläugnet. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Und als dann zu ihnen kam, das, was sie gekannt haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie wussten, dass es war, haben sie ihm nicht geglaubt. كَفَرُوا بِهِ. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Und so sei Allahs Fluch auf den Ungläubigen. Und hier fragt man sich, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, und Allahs Fluch sei auf den Juden? Warum hat er das nicht gesagt? Weil es geht nicht um die Juden. Es geht nicht um die Juden. Es geht nicht um die Juden. Es geht um jeden Menschen, der so handelt, wie sie gehandelt haben. Es ist doch völlig egal, wie sie heißen. Es ist völlig egal, ob sie Juden heißen, Christen heißen, Muslimen heißen. Völlig egal. Deswegen gibt es eine schöne Überlieferung. Aber ich weiß nicht, ob sie authentisch ist, aber sie ist, mir geht es um die Bedeutung. Die Bedeutung ist auf jeden Fall korrekt. Ein Sahabi, im richtigen Sinne, was für Hudhayfa radiallahu anhu, saß mit anderen Leuten zusammen. Und dann haben sie über einen Vers aus dem Koran geredet. Und zwar ein Vers im Koran, der heißt in Surat al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ. Wenn ich richtig nach dem, was Allah abgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Ja? Und dann sagt zum Hudhayfa, wenn es Hudhayfa war, der sagte zu ihm, ja, aber diese Eier ist in Bezug auf die Juden herabgesandt worden. Es gilt für die Juden. Dann sagt der Sahabi radiallahu anhu, na, das sind aber tolle Geschwister, die wir haben. Das sind aber tolle Geschwister, die wir haben. Wenn sie alles Schlechte bekommen, wir alles Gute. Ja? Es geht nicht darum, ob die Eier machen, die ist ja zweifellos, dass sie in Bezug auf die Juden herabgesandt worden. Zweifellos. Die Ungläubigen haben die Juden damit gemeint. Zweifellos. Weil sie wollten sich nicht dem beugen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu richten hatte. Sie wollten das nicht haben. Und wer sagt, nee, ich akzeptiere nicht, was Allah urteilt, das ist zweifellos, ist kein Muslim, weil er, wenn jemand also leugnet, was Allah geurteilt hat und nicht akzeptiert und sagt, das will ich nicht haben, das akzeptiere ich nicht, ich leugne das, zweifellos ist das ein ungläubiger Mensch. Und deswegen, das sind dann die Juden gemeint. Nur der Punkt ist nicht, man darf nicht darunter verstehen, das gilt für Juden, wir haben damit nichts zu tun. Nein, es geht um was ist der Punkt? Der Punkt ist, sie haben das geleugnet. Also jeder Mensch, der genauso leugnet wie sie, ist im gleichen Boot. Und deswegen geht er in die gleiche Hölle. Sie sagten also, sobald sie haben dann zu den Ansar immer, zu den Mushrikin damals gesagt, die später Ansar geworden sind, jetzt ist die Zeit eines Propheten gekommen. Es ist bald wieder Zeit, bald kommt wieder ein Prophet und wir werden mit ihm zusammen euch töten wie Ad und Iram. Wir werden mit ihm euch töten wie Ad und Iram. Das heißt, wir werden euch vollkommen vernichten. Ad und Iram, das sind einfach Volksgruppen, Stämme. Ja? Also Nuh a.s., der zweite Vater der Menschheit, der hat Kinder gehabt, ja? Und irgendwann kommt da eine Person, der ist Iram. Und der hat viele Kinder gehabt. Ja? Und einer von diesen Nachkommenschaften ebenfalls, diesen Tafsirbüchern heißt, und haben dann bei Ibn Kathir, einer ist davon, heißt eben Ad. Okay? Und diese Leute hatten viele Kinder gehabt. Und dadurch stand ein ganzer Stamm. Und dieser Stamm von Ad ist bekannterweise in Arabien. Ohne das jetzt näher zu definieren. Ja? Auf jeden Fall, sie haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihnen einen Propheten geschickt. Wer war das? Hud, ne? Hud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Hud zu Ad geschickt. Und sie haben nicht geglaubt. Sie haben die Botschaft verweigert. Was kam die Strafe? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vernichtet. Allah hat sie vernichtet und hat ihre Bewohner, hat ihre Häuser anderen Leuten zum Erbe gegeben. Und wie hat sie vernichtet? Allah subhanahu wa ta'ala hat über sie einen eiskalten, wehenden, pfeifenden Wind herabgesandt, geschickt und sie, und das war 7 Nächte und 8 Tage lang hat dieser Wind bei ihnen geweht und gepfiffen, aber das war nicht irgendein Wind, sondern der war so mächtig und so stark, dass sie durch die Gegend geschleudert wurden, dass sie am Ende flach am Boden lagen, kopflos vom Körper getrennt. Also so stark hat der Wind sie vernichtet, und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran verewigt in Surat Al-Haqqa. In Surah Nummer 69 hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sache also verewigt und hat es folgendermaßen beschrieben, dass sie dann wie Stämme hohler Palmen auf dem Boden lagen. Wie Stämme hohler Palmen auf dem Boden lagen. Was heißt Stämme hohler Palmen? Das heißt wie Stämme abgeschnitten. Das ist nur der Körper ohne den Kopf. Und hohl, ja, was denkt ihr, was übrig bleibt bei sowas? Das ist innen ist schon alles raus. Der Kopf da, Alhamdulillah. Das heißt, so erniedrigt wurden sie durch diese, dadurch, dass sie ihren Gesandten Hud alayhi salatu wassalam geleugnet haben. Ja? Und deswegen, die Juden sagten eben, wir werden euch so vernichten wie Al und Iram. Also wie ein Sprichwort sozusagen. Wir werden euch vernichten bis auf das Letzte. Naja, auf jeden Fall war das nicht so. Als er dann kam, sallallahu alayhi wasallam, da waren sie dann plötzlich anderer Meinung. Ja? Auch, liebe Geschwister, und Aad, liebe Geschwister, die waren ein Volk, das sehr, sehr mächtig war. Ja, also wer von euch Surat al-Fajr kennt, der soll unbedingt mal den Tafsir dazu lesen. Und ihr werdet sehen, dass das Volk von Aad ein sehr mächtiges Volk gewesen ist. Und manche Tafsir-Gelehrte, wie As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, die waren der Ansicht, dass das ein Volk war, dass die waren Giganten. Die waren Giganten. Das waren Riesenmenschen. Ja? Und andere sagen, nein, die waren einfach kräftig. Die waren kräftig, kann man sich nicht vorstellen. Es gibt Überlieferungen darüber, die einen also wirklich in Verwunderung setzen, was für ein mächtiges Volk das gewesen sein muss. Als Zeichen für jeden Menschen, für jede Gesellschaft, dass egal wie stark ihr werdet, egal wie mächtig ihr seid, es gab schon ein Volk, das viel mächtiger gewesen ist als ihr. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es innerhalb von gut acht Tagen dem Erdboden gleich gemacht. Ja? Also deswegen, der Mensch darf nicht überheblich sein. Es gibt jemanden, der immer stärker ist als er. Eine Frage. Normalerweise die Fragen sind ja immer am Ende. Okay? Aber die Frage, die kommt jetzt zwischendurch, weil die Frage ist von mir an euch. Die Frage ist von mir an euch. Und zwar die Frage lautet, wenn ich euch eine Zahl sage, was assoziiert ihr damit? Okay? Ich sage euch jetzt eine Zahl. Die Zahl lautet 911. Was assoziiert ihr mit der Zahl 911?
Porsche.
Okay, Porsche. Was noch? Was assoziiert ihr mit? Ich warte auf die richtige Antwort. Nein. Der Bruder sagt hier 11. September. Was noch? Ich warte auf die richtige Antwort. Die Antwort Porsche. Die Antwort 11. September. Das sind alles Sachen, interessiert auf Deutsch, sagt man, verteilt den Ausdruck, aber interessiert, sage ich sag's nicht, interessiert eigentlich niemand. Also diese Ereignisse, die sind sekundär. Ja? Aber?
Sure 9,
Nein. Leute, 911, das ist ein Jahr. Das Jahr 911 ist ein Jahr, in dem etwas ganz Wichtiges geschehen ist. Etwas Trauriges für die islamische Welt. Im Jahr 911 nach Hijra. Ja, da ist jemand gestorben. Ist ein ganz berühmter Mensch gestorben. Das ist, was wir assoziieren müssen mit dieser Zahl. Wer ist gestorben im Jahr 911? Rahimahullah. Das ist eine wirklich traurige Sache für die Ummah. Dass solche Menschen sterben, aber jeder Mensch muss sterben. Nein. Der ist früh. Über 100 Jahre vor. Wie bitte? Nein. Viel, viel früher.
Nein. Später.
Ahmed
bin Ahmed? Ah, viel. Nein, nein, nein.
Welchen Gegend?
Gut, dass die Kamera nicht auf euch ist, Leute. Der Mann ist ein Hadith Gelehrter auch, nicht nur. Wenn du sagst Hadith Gelehrter, okay. Wenn du sagst Tafsir Gelehrter, okay. Wenn du sagst Qiraat Gelehrter, okay. Wenn du sagst Sprach Gelehrter, okay. Wenn du sagst Fiqh Gelehrter, okay. Nein. Nein.
Medizin auch?
Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Das ist einer der größten Imame, die wir in unserer Geschichte haben. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, das ist ein Autor, liebe Geschwister, von über 60 verschiedenen Büchern. Über 60 Bücher. Ich habe euch gesagt, die Themen, die ich gesagt habe, Usul al-Fiqh, Sprache, Tafsir, Hadith, Hadith-Erläuterung, Mustalah, alles, was du dir vorstellen kannst, Imam Suyuti ist dabei. Qiraat, ich weiß nicht, was er da verloren hat, aber der ist überall dabei, rahimahullah ta'ala. Einer der größten Imame, die wir überhaupt kennen, unsere Geschichte. Der Autor von Buch Tarikh Misr, das heißt auf Deutsch übersetzt, die Geschichte Ägyptens, Ibn Iyas, der sagt, der Mann hat 600 verschiedene Sachen geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? 600 Sachen. Wann will er das geschrieben haben? Wir haben nicht mal Zeit, das zu lesen. 60 Bücher davon kannst du, mehr als 60 kannst du downloaden davon. Eines der wichtigsten ist ein Tafsirbuch. Tafsir al-Jalalain. Das hat er allerdings nicht alleine gemacht. Das hat er mit, Jalaluddin al-Mahalli hat das angefangen und dann hat er das, rahimahullah ta'ala, zu Ende gemacht. Aber eines der wichtigsten, also eines der bestgelungensten Tafsir-Bücher, die wir haben. Ja? Also liebe Geschwister, also Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, ist ein Imam, eine sehr entscheidende Person in der islamischen Geschichte gewesen, weil er sehr viel gemacht hat für die Ummah. Und das ist eine Person, die wir kennen müssen, auch wissen müssen, wann er gestorben ist. Ja? Das heißt, wenn jemand hört 911, sofort an Jalaluddin As-Suyuti denke, rahimahullah ta'ala. Das ist ein Imam. Das ist nicht ein Gelehrter, einfach ein Gelehrter, sondern ein Imam. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, worauf ich eben Wert legen möchte, ist, dass wir unsere eigene Geschichte kennen. Und dass wir uns nicht verleiten lassen durch tatsächlich Dinge, die überhaupt niemanden interessieren. Überhaupt niemanden interessiert. Die Leute heutzutage kümmern sich um Ereignisse und machen sie so groß, als wäre das was Besonderes gewesen. Ja? Die Menschen sterben tagtäglich viel mehr als 2000 Menschen. Viel mehr als 3000 Menschen. Durch Bomben alleine sterben manchmal Tausende von Menschen. Ja? Deswegen darf man niemals Ereignisse überwerten und mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie es verdient haben. Ja? Aber dass wir einen Imam nicht kennen, das ist ein Problem. Abdurrahman As-Suyuti kommt aus Asyut, aus Ägypten. Der ist dort geboren und gestorben, rahimahullah ta'ala. Also muss man unbedingt kennen, den Namen wenigstens. Aber wichtig ist, dass man den Namen kennt und weiß, meinetwegen Gelehrter des 8. oder 9. Jahrhunderts. So. Das reicht schon. Ja? Mehr muss man nicht wissen. Man muss nicht sein ganzes Leben kennen. Ich kenne auch dein Leben nicht. Ja? Aber man muss wenigstens das Wichtigste über ihn wissen, rahimahullah ta'ala. Und er sagte in seinem Tafsir, ja, das waren Giganten. Er sagte, das ist, die haben eine Größe erreicht von 400 Ellen. Muss man sich vorstellen. Ja? Also solche Leute, die kommen sich stark vor. Die sagen, die haben dann gesagt, diesen Koran, die haben dann gesagt, wer ist stärker als wir? Die haben gesagt, wir sind 1,80 so. Ne? Wenn sie wirklich 400 Ellen groß waren, da kann man sagen, ja, wenn jemand das sagen darf, dann solche wie die. Ne? Die haben gesagt, wer ist stärker als wir? Und Allah hat zu ihnen gesagt, wissen Sie nicht, dass Allah, der sie erschaffen hat, mehr Kraft hat als sie? A'udhu billah, Allah hat sie innerhalb von 8 Tagen vernichtet und sie lagen da wie abgeholzte Stämme. Heraklius, der Herrscher des Oströmischen Reiches, der wusste auch sehr wohl Bescheid. Der wusste Bescheid, dass Muhammad auch kommen wird und er hat gesagt, und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, ich habe ganz genau gewusst, dass er kommen wird, aber ich habe nicht gedacht, dass er unter euch kommen wird. Er hat mit Abu Sufyan geredet. Und der Prophet war aus den Kindern von Ismail a.s. und hat gesagt, ich wusste nicht, dass er ausgerechnet von euch kommen wird, aber ich wusste, dass er kommen wird. Liebe Geschwister, Ich würde sagen, machen wir hier an sich den Stopp. Ja? Ich habe noch mehr vorgehabt, aber Alhamdulillah, umso spannender lassen wir es für die nächste Woche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und für euer Zuhören und für euer Kommen. Und ich bitte Allah, dass er euch festigt und euch immer wieder zubringt. Vornächsten Freitag, ihr seid zu Hause und dann kommt der Shaitan, klopft an der Tür und sagt zu euch, nee, morgen musst du nicht unbedingt kommen. Ja? Oder morgen am Freitag, mach mal was anderes. Ja? Dann stellt euch mal vor, erinnert euch zurück, wie fühlt ihr euch jetzt? Es gibt kein glücklicheres Gefühl, als dass man zusammen ist in einer Moschee und über Allah subhanahu wa ta'ala erfährt, über den Propheten Muhammad subhanahu wa ta'ala erfährt, sein Iman stärkt. Das ist das Glücksgefühl überhaupt. Andere Leute gehen in die Disco, andere Leute haben eine Freundin, andere Leute, die laufen in der Stadt rum und die gehen in Kneipen oder in Restaurants und suchen da ihr Glück. Und wir sind zufrieden und glücklich und haben ein Glücksgefühl, das die anderen niemals erreichen werden. Ja? Ohne Drogen sind wir glücklich, Alhamdulillah. Ja? Und deswegen dieses Gefühl nicht vergessen, das wird immer der Ansporn dann sein für euch, inshallah, dass ihr auch nächste Woche wieder kommt und so weiter. Barakallahu fikum.